Ja, also grundsätzlich klar würde man jetzt an jeden Leistungssportler die Erwartungshaltung stellen, dass man einfach eine extrem hohe Leistungsbereitschaft an den Tag legt, also eine extrem hohe Motivation dahinter steht. Ich glaube, neben diesen wirklich eher allgemeinen Kategorien, die man bei Athleten treffen kann, würde ich persönlich sagen, dass ich eher Athleten betreue, die auch ein sehr hohes Maß an Eigenständigkeit und Eigeninitiative an den Tag legen, die also mit mir gemeinsam selber den Trainingsprozess auch weiterentwickeln und weitergestalten wollen.
Willkommen zu einer neuen Episode des Meinathlet-Leichtathletik-Podcasts. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Yannick Engel, Trainer unter anderem von Joshua Hartmann und auch Trainer des Jahres beim Speed Summit 2023. In unserem heutigen Gespräch gibt Yannick tiefe Einblicke in seine Trainingsphilosophie und verrät, wie er es schafft, Athleten zu Spitzenleistungen zu bringen. Yannick betont die Wichtigkeit von Eigeninitiative und Selbstbestimmung seiner Athleten, ein Ansatz, der offensichtlich den Unterschied macht. Bleibt also dran, um zu erfahren, wie Yannick den Sprintsport revolutioniert und was es braucht, um auf der Bahn wirklich erfolgreich zu sein.
Athletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Ja, herzlich willkommen, Yannick.
Ja, hallo Benjamin. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, es freut mich, dass du heute im Podcast am Start bist. Im letzten Jahr wurdest du ja auf dem Speed Summit zum Trainer des Jahres gekürt für deine Arbeit mit dem neuen deutschen Rekordhalter über die 200 Meter, Joshua Hartmann. Und für mich als ehemaligen Sprinter ist es natürlich dann immer eine besondere Ehre, wenn dann so jemand im Podcast ist. Du wirst wahrscheinlich deswegen auch häufig auf Joshua angesprochen, aber tatsächlich hast du ja auch noch eine sehr, sehr große andere Trainingsgruppe. Magst du da vielleicht einfach mal so ein bisschen was zu erzählen?
Ja, ich bin zunächst einmal Vereinstrainer beim TSV Bayern 04 Leverkusen, was man natürlich jetzt auch nicht unbedingt denken würde bei dem Athleten, weil der für den ASV Köln startet. Das ist ein cooles Agreement, was der TSV dort uns ermöglicht, diese Karriere weiterzuverfolgen, was nicht selbstverständlich ist. Und in Leverkusen trainiere ich im Kurzsprint und im Langsprint Athleten. Im Kurzsprint sind das, sag ich mal, herausragende Athleten wie Jennifer Montag, Shedera Onua gehört in Teilen bei uns dazu, Simon Wolf in Teilen, Eddie Redemann, Maurice Kral. Da sind also schon einige Athleten. Jetzt seit dieser Saison ist auch Marvin Schulte dabei. Und im Langsprint sind es vor allem Frauen, Judith Franzen und Ann-Kathrin Hofen, die vor 2 Jahren in Eugene dabei waren mit der 4x400 Meter Staffel. Also ein relativ breites Spektrum und von der Gruppengröße auch vermutlich ein bisschen größer als das, was man sonst an Trainingsgruppengrößen kennt. Das sind schon 12 Athleten bei uns. Ja, was vielleicht ein bisschen über das hinausgeht, was in anderen Trainingsgruppen teilweise der Fall ist.
Ja, gerade auch, wenn man dann individuell auf die jeweilige Athletin und auf den jeweiligen Athleten eingehen möchte. Und auch so die Bandbreite, also von den 60 Metern über die 100, 200, 400 sind ja dann auch nochmal im Prinzip was komplett anderes. Bist du dann schon wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Und welche Erwartungen hast du denn dann an deine Athletinnen, Athleten, wenn sie zu dir ins Training kommen?
Ja, also grundsätzlich, klar, würde man jetzt an jeden Leistungssportler die Erwartungshaltung stellen, dass man einfach eine extrem hohe Leistungsbereitschaft an den Tag legt, also eine extrem hohe Motivation dahinter steht. Ich glaube, neben diesen wirklich eher allgemeinen Kategorien, die man bei Athleten treffen kann, würde ich persönlich sagen, dass ich eher Athleten betreue, die auch ein sehr hohes Maß an Eigenständigkeit und Eigeninitiative an den Tag legen, die also mit mir gemeinsam selber den Trainingsprozess auch weiterentwickeln und weitergestalten wollen.
Wie kann das konkret aussehen?
Ja, so ein gutes Beispiel ist, denke ich mal, mit Joshua. Einfach, weil ich ihn einfach schon sehr lange betreue. Das ist der Athlet, der auch, denke ich, meine Trainingsprinzipien am besten oder am meisten schon verinnerlicht hat. Und gleichzeitig, obwohl er diese Prinzipien verinnerlicht hat, trägt er einen extrem großen Beitrag dazu bei, wie sein Training sich konkret gestaltet. Also er weiß sehr genau, was ihm gut tut, was er braucht. Und da ist er wirklich in die Trainingsplanung und Trainingsgestaltung selber sehr stark mit involviert. Und diese gemeinsame Arbeit am Trainingsprozess, die macht, glaube ich, so meine Trainerarbeit dann nochmal im Besonderen aus.
Aber wie sieht das so konkret, ich sag mal, im Trainingsalltag aus? Also wahrscheinlich so das Feedback, wie fühle ich mich heute? Bin ich regeneriert genug, um bestimmte Trainingsinhalte zu machen oder auch nicht? Aber geht es dann vielleicht auch so in die grundsätzliche Trainingsplanung rein oder vielleicht auch sich nochmal externe Experten mit ins Boot zu holen? Wie sieht es vielleicht auch so im konkreten Beispiel bei Joshua aus?
Ja, bei Joshua nochmal ist es wirklich so, dass wir uns wirklich eigentlich nach jedem Trainingsblock eigentlich Gedanken machen und austauschen, wie er funktioniert hatte und auch gemeinsam entscheiden, wie wir den nächsten Block gestalten. Und das klappt halt da sehr gut, weil er ein sehr, sehr gutes Körpergefühl hat, ein sehr gutes Gefühl dafür hat, was ihm halt, wie gesagt, auch gut tut. Und dadurch können wir diesen Prozess halt dann sehr gut steuern. Wie gesagt, das ist, ich glaube, es gibt auch andere Systeme, wo es deutlich stärker vorgegeben wird. Das ist bei uns, wie gesagt, wird viel, viel mehr ausgehandelt zwischen Athlet und Trainer. Ja.
Also dir ist da tatsächlich wichtig, dass du quasi eine mündige Athletin, einen mündigen Athleten hast und ja, oder die oder eher nicht einfach. Ja. Also das ist im Prinzip auch diese, ist es auch so ein, vielleicht so ein Stück deiner Philosophie, dass du da nicht nur die Sportlerin oder den Sportler entwickelst, sondern auch vielleicht auch die Persönlichkeit?
Ja, definitiv. Also es hilft, glaube ich, mir persönlich als Trainer extrem halt, eigenständige Athleten zu haben oder Athleten, die ein sehr gutes Gefühl für ihre, für das haben, was sie brauchen. Und deswegen ist es schon meine Philosophie, würde ich sagen, Athleten in der Richtung halt zu entwickeln oder auch weiterzuhelfen, dass sie das halt auch steuern können.
Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, als noch junger Sprinter zu dir in die Trainingsgruppe wechseln würde, wie würde denn dann dein Plan aussehen für eine langfristige Zusammenarbeit mit mir? Also vielleicht so am Beispiel der ersten Wochen und vielleicht dann auch so über die ersten Monate hinaus, wenn man das mal so als Rahmen nimmt.
Ja, im Grunde ist es halt so, dass man erstmal versucht, den Athleten natürlich irgendwie kennenzulernen. Also ich würde erstmal versuchen herauszufinden, was deine Stärken, deine Schwächen sind. Also über was du vielleicht deine Leistung bisher abrufst. Also kommst du jetzt ganz plakativ gesagt, kommst du jetzt irgendwie über Kraftfähigkeiten, bist du eher so der metabolische Typ, bist du eher so der bouncige, leichte Typ? Also da würde man eher solche versuchen, erstmal dich irgendwie einzuordnen, also in ein gewisses System, und würde dann halt aus Erfahrungswerten, die man selber vielleicht gesammelt hat oder die auch andere Trainerkollegen im Vorfeld gesammelt haben, dann da erstmal ansetzen. Genau, deswegen würde ich ich würde jetzt ungern da jetzt irgendwie ein bestimmtes System drüber stülpen, aber man würde so schon versuchen, dich in einer bestimmten Weise zu kategorisieren, was du so für ein Typ bist als Athlet.
Und dann im Prinzip auf dieser Grundlage dann auch die weitere Trainingsplanung dann aufbauen.
Genau, richtig,
ja. Und wie sehe dann, sagen wir mal, es ist dann, der Herbst ist vorbei, man hat so das erste Grundlagentraining hinter sich gebracht mit Kraftkreisen und sowas, was einfach so in der absoluten Grundlage ist. Wie würde ich dann bei dir in das Grundlagentraining einsteigen, wenn ich jetzt wie früher 100 oder 200 Meter Sprinter wäre?
Okay, also es geht jetzt so konkret um die Wochenstruktur auch so ein bisschen, ne? Bei der Frage.
Genau. Ob ihr dazu zum Beispiel dann eher über die Umfänge oder über die Intensität kommst oder ob das dann tatsächlich auch komplett typabhängig ist.
Ja. Genau, auch da ist es halt jetzt manchmal in der Gruppenstruktur so, dass ich halt wieder Athleten habe, die eher über die 60 und 100 Meter kommen. Dann habe ich Athleten, die eher über die reine 200 Meter Sprinter sind und auch Athleten, die tatsächlich jetzt Typ 200, 400 Meter aus sind. Also ich habe wirklich sehr viele unterschiedliche Kategorien, glaube ich, in meiner Gruppe. Ich würde dich jetzt so als Typ 100 Meter, eventuell 200 Meter einordnen. Also können wir vielleicht da ansetzen an dem Punkt. Ja, also ich würde, also normale Wochenstruktur sähe bei uns aus. Wir würden halt montags eine Beschleunigungseinheit beginnen, hätten Folgetag einen Schnelligkeitsreiz, also einen Sprintreiz, so Sprints bis 60 Meter. Mittwoch haben wir mal einen Krafttag und dann kommt bei uns ein Tag, der ist mit extensiven Programmen gefüllt, also NI-Programmen und Athletiktraining. Und Freitag haben wir dann nochmal einen Sprinttag mit Tempoläufen vielleicht am Ende und am Samstag wäre dann die zweite Krafteinheit. Genau. Das könnte aber halt im Fall der Fälle, wenn ich das als anderen Athleten vielleicht kategorisieren würde, wo ich eher sagen würde, du bist vielleicht Typ reiner 200 Meter Sprinter, würde ich vielleicht die Woche auch wiederum anders aufziehen. Also bei mir trainiert jetzt ein Athlet wie Joshua, trainiert jetzt nicht wie eine Athletin wie Jenny Montag zum Beispiel. Das ist jetzt schon für mich eine andere Type, die kommt über andere Stärken und dementsprechend zieht es komplett anders auf.
Und angenommen, wir zwei sind dann, oder ich bin dann bei dir in der Trainingsgruppe und der erste Grundlagenblock ist hinter uns mit allgemeinen kraftathletischen Kreisen und sowas und man kommt so langsam in das Grundlagentraining für den Sprint als 100, 200 Meter Sprinter, Sprinterin. Wie würde denn dann so das Training bei dir aussehen? Also wird es dann eher über die Umfänge gehen oder eher intensive Läufe, dass du da vielleicht mal so einen Überblick über eine Woche liefern könntest?
Ja, also ich ziehe im Endeffekt die Woche ziehen wir mit zwei Beschleunigungseinheiten auf. Die eine findet montags, die andere freitags statt. Die relevanteste Einheit ist bei uns der Dienstag, sondern die Schnelligkeitseinheit, wo wir so bis 60 Meter sprinten, also fliegende Läufe, Technik im fliegenden Bereich arbeiten. Dann so die Peak-Einheit. Und im Nachgang von den Sprinteinheiten haben wir dann mittwochs und samstags unsere Krafteinheiten. Und freitags würden wir hinter der Beschleunigungssession Tempoläufe platzieren. Also im Endeffekt vom Aufbau her ist es so, das Relevanteste der Woche ist, denke ich, dass die Krafteinheiten immer den intensivsten Trainingseinheiten nachgeschaltet sind. Also sprich, wenn dienstags eine Top-Speed-Session ist und wenn freitags eine sehr relevante Beschleunigungs- und Tempolauf-Session ist, dann ist die Krafteinheit immer am Tag danach platziert.
Einfach weil die Regeneration danach so groß ist und man wirklich komplett erholt in diese Peak-Einheiten reingehen soll, in diese Schnelligkeitseinheiten.
Genau, also für mich das Relevanteste ist immer für mich, dass diese Top-Speed-Einheiten, dass die ideal vorbereitet sind. Und dementsprechend würde ich die Krafteinheiten immer möglichst weit von diesen Einheiten weghalten wollen.
Wie sieht da die ideale Vorbereitung aus?
Ja, es ist unterschiedlich. Also ich habe früher zum Beispiel bei Athleten wirklich die Top-Speed-Einheit auf dem Montag platziert. Also der Sonntag war frei und dann sind sie eigentlich mit einem freien Tag in diese Einheit reingegangen. Es gibt auch Athleten, denen das auf jeden Fall auch am besten tut. Ich habe dann irgendwann die Erfahrung gemacht, als die Athleten bei mir dann älter geworden sind in der Gruppe, dass sie dann schon am Tag davor eine vorbereitende Einheit brauchen. Das kann halt sein, dass wir diese vorbereitende Einheit am Tag davor eine Beschleunigungseinheit bis 20 Meter ist. Es kann aber auch sein, dass es ausschließlich Sprünge und Schnellkraftmethoden sind, die wir an dem Tag machen. Aber mit Schnellkraftmethoden meine ich wiederum eigentlich auch Sprünge oder Medizinballwürfe oder ähnliches.
Okay. Und dann in dieser Peak-Einheit, wenn es dann wirklich um diese Maximalgeschwindigkeit geht, die Fliegenden, nutzt du da Lichtschranken oder Software zum Auswerten, um zu sehen, wie trifft sich die Athletin, wie trifft der Athlet? Da gibt es ja mittlerweile viele Apps, viele Programme, Dartfish, Roughman hat ein eigenes Programm entwickelt. Nutzt du auch solche Technik, um da dir ein Bild zu machen?
Genau, wir nutzen im Training nutzen wir natürlich, sag ich mal, die gängigen technischen Hilfsmittel wie Lichtschranke und Videoanalyse, also all das, was man halt wirklich relativ leicht und simpel direkt umsetzen kann. Wir haben zum Glück auch, beziehungsweise ich habe das Glück als Trainer und meine Athleten eigentlich auch, dass wir mit Jonas Klein und Tom Oeppert zwei Trainer in unserer Gruppe auch noch mit involviert haben, die gleichzeitig an der Sporteschule und im Institut arbeiten und da Zugang zu sämtlichen Messmöglichkeiten haben. Das heißt, wir haben eigentlich alle 3 bis 4 Wochen haben wir Zugang zum Optogate, mit dem wir noch eine vertiefte Sprintanalyse machen können. Also wir sind da wirklich schon sehr gut aufgestellt in dem Bereich.
Und was würdest du sagen, hat sich so gerade im Sprintbereich, bleiben wir mal im fliegenden Bereich, in der Sprinttechnik in den letzten Jahren verändert? Weil gerade auch in der Technik, die Sprinter von heute, wenn man sich die internationalen Wettkämpfe anschaut oder eben auch den Laufstil von Joshua, das sieht und wirkt schon anders wie das, was noch vor 10, 15 Jahren auf die Bahn gelegt wurde.
Ja, es ist natürlich grundsätzlich ist es natürlich so, dass wenn wir uns den fliegenden Sprint anschauen, dass sich da einfach in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten eine Entwicklung abgezeichnet hat von einer Fokussierung auf die vordere Schwung- und vordere Stützphase und halt sozusagen weg von den backside-orientierten Mechanik. Also es passiert einfach mehr vor dem Körper. Und das ist, denke ich, mit Joshua ein Athlet, der das natürlich sehr stark macht. Also er löst sehr schnell hinterm Körper, er bricht also sehr schnell seine hintere Stützphase ab und bewegt dadurch einfach viel mehr vor dem Körper. Und ich glaube, das ist das, was von außen auch auf die meisten Leute, denke ich, sofort auffällt, wenn man einen Athleten wie Joshua sprinten sieht.
Und im Bereich der Beschleunigung, auch da hat sich ja sehr, sehr viel getan. Also wenn man jetzt Sprinter nimmt wie Christian Coleman oder Noah Lyles, aber auch jetzt Joshua, das, auch da sieht man, hat sich die Technik komplett gewandelt zu dem, was da noch vor 10, 15 Jahren der Standard war.
Ja, ich denke, im fliegenden Sprint ist es schon so, dass wir ein relativ klares Credo haben, was richtig ist und wo wir versuchen wollen, die Athleten hinzuentwickeln. In der Beschleunigung ist es schon auch so, dass man sehr unterschiedliche Technikmodelle beobachten kann. Und ich sag mal, auch gerade jetzt aktuell in Deutschland ist ja vor allem eigentlich eine starke Diskussion darüber, also das heißt in Deutschland, also innerhalb der deutschen Leichtathletik wird natürlich auch viel immer darüber diskutiert, ist es halt, also in welchem Augenblick strecke ich, also in welchem Augenblick erfolgt die Extension von Hüfte und Kniegelenk oder warte ich halt einen Ticken länger ab, bis ich halt weiter nach vorne rotiert bin. Also Stichwort Rock'n'Roll, was zum Beispiel Tobias Alt sehr plakativ damit darstellt, ist natürlich ein Technikmodell, was schon nochmal ein anderes ist, als das, was zum Beispiel gerade so in US-amerikanischen Kreisen fabriziert wird. Genau. Also da gibt es noch sehr unterschiedliche Modelle, würde ich sagen.
Und welche Modelle favorisiert ihr momentan? Oder kann man das gar nicht so verallgemeinern? Und es geht dann eher wieder es kommt dann immer so ein bisschen auf die Athletin oder den Athleten drauf an.
Ja, es kommt extrem auf die Athleten an. Also wenn ich zum Beispiel ein Athlet bin, der jetzt versucht, sehr stark noch nach vorne zu rotieren, also noch sehr stark das Schienbein horizontal auszurichten. Da muss man natürlich auch eine sehr gute Sprunggelenksbeweglichkeit mit sich bringen.
Also dieses Ankle Rocker quasi.
Genau, richtig, genau. Und das hat jetzt zum Beispiel bei einem Athleten wie beim Joshua hat das zum Beispiel sehr gut funktioniert. Ist früher eher so aus sehr offenen Winkeln gestartet und hat dann irgendwann den Sprung dahin geschafft, dort ja deutlich horizontalere Kräfte zu erzeugen, indem er das Schienbein halt horizontal auch ausrichten kann. Und das ist aber eine Sache, die jetzt nicht bei jedem Athleten funktionieren kann. Also ich habe in meiner Gruppe, würde ich sagen, ansonsten auch nur noch einen weiteren Athleten, der in einer ähnlichen Weise startet. Bei den anderen 10 Athleten könnte ich dieses Muster gar nicht draufstülpen.
Wegen der Mobilität oder wegen der Umsetzung?
Also genau, zum Teil ist es auf jeden Fall so die Sprunggelenksmobilität, die das Bewegungsmodell gar nicht zulässt. Es ist aber auch so, dass bei dem Modell schon auch so ein bisschen die Stützüberholung, also wann überholen sich meine Knie, wann geht sozusagen Knie an Knie vorbei, das kann sich halt schon dort durch diese Variante ein bisschen verzögern. Und dadurch kommen einige Athleten in ein schwierigeres Laufen rein. Also finden von da aus vor allem auch viel, viel schwieriger ins fliegende Sprint rein. Und dementsprechend muss man halt wirklich immer jedes Mal gucken, was man für einen Athleten vor sich hat und dann versuchen, daraus das richtige Technikmodell zu entwickeln. Und dementsprechend sage ich halt schon, gerade in der Beschleunigung geht es schon noch deutlich weiter auseinander als das, was man im fliegenden Sprint hat. Im fliegenden Sprint sind sehr klare Positionen, die eigentlich eingenommen werden sollten.
Dann hast du ja eben auch noch das Thema Kraft angesprochen, dass ihr die Krafteinheit immer erst nach den Beschleunigungs- und nach den Highspeed-Trainingseinheiten macht. Wie sieht denn bei euch das Krafttraining aus? Also was sind denn so typische Übungen, die auf jeden Fall mit auf dem Plan stehen?
Ja, also im Grunde, sag ich mal, ist es, was halt auch, sag ich mal, gerade eben schon angesprochen worden ist, mit dieser Verschiebung von eher so einer Frontside-betonten Sprintens, hat sich auch die Fokussierung welche Muskelgruppen vor allem gestärkt werden sollten, verändert. Und da gehen wir auch sehr mit. Also wir haben im Endeffekt eine starke Fokussierung auf die ischiochorale Muskulatur im Krafttraining. Natürlich haben wir auch Übungen für die Oberschenkelvorderseite, aber die sind dann eher exzentrischer oder isometrischer Art. Ansonsten ist unser Krafttraining in der Weise strukturiert, dass wir natürlich sehr spezifisch trainieren, also wie gesagt, also die relevanten Muskelgruppen trainieren, dass wir in sehr hohen Intensitäten trainieren, um auch die richtigen Muskelfaserstrukturen zu erwischen. Und ich glaube, das kennzeichnet schon das Krafttraining unserer Gruppe, dass wir einen sehr hohen Anteil an isometrischen Kraftübungen in unseren Übungen drin haben.
Also eine sehr, sehr langsame Ausführung dann?
Nee, also wirklich haltende Übungen. Also sehr, sehr, sehr hohe Belastungen über einen sehr kurzen Zeitraum, aber halt ausschließlich haltend. Und ja, aber in sehr spezifischen Positionen. Also eine sehr hohe Belastung in einer Hüftstreckung oder eine sehr hohe Belastung in einer sprintspezifischen Kniegelenksstreckung. Solche Übungen sind bei uns schon drin, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so forciert von anderen Gruppen gemacht werden, glaube ich.
Also es sind jetzt keine Standardübungen, wie man sie aus dem 0815 Krafttrainingsplan kennt. Oder es sind auch ganz normale Kniebeugen und ganz normales Kreuzheben mit dabei? Oder tatsächlich?
Genau, es ist schon ein Mix aus dynamischen Übungen, aber wir haben schon auch Romanian Deadlifts drin, wir haben auch einbeinige Kniebeugen drin oder Aufsteiger-Varianten. Aber ich glaube, das, was jetzt so zusätzlich vielleicht jetzt ein besonderes Charakteristikum dieses Trainingssystems ist, ist dann einen sehr systematischen Einsatz von isometrischen Kraftübungen. Aktuell kann sich natürlich auch wieder so mein aktueller Stand, wie ich Athleten in dem Bereich optimal vorbereiten kann.
Und du hast auch gesagt, mit sehr, sehr hohen Belastungen. Wie sieht das ungefähr aus? Also das Einfache vom Körpergewicht, Zweifache vom Körpergewicht oder kann man das da gar nicht so festmachen?
Wir hatten eine Zeit lang bei isometrischen Übungen, das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Wir hatten es eine Zeit lang halt mit Kraftplatten mal versucht, mal herauszufinden, wie hoch wirklich die Belastung ist. Ansonsten ist es natürlich bei isometrischen Übungen ein bisschen schwieriger, das herauszufinden, wie viel gerade der Athlet wirklich leistet. Aber es sind schon, sag ich mal, Belastungen circa um die 3 Sekunden, die wir da fahren, wo wir schon versuchen, natürlich ansatzweise maximale Belastungen zu fahren.
Ja. Diese Haltedauer von 3 Sekunden, spielt da auch der Punkt mit rein, dass dadurch auch die Sehnen recht gut trainiert werden?
Genau, also das eine ist halt, warum ich jetzt isometrisches Krafttraining mache, ist, dass ich halt eigentlich in sehr spezifischen Positionen versuche, Kraft zu erzeugen, wo ich sage, das ist jetzt eine relevante Position, die der Athlet halt sozusagen auch verinnerlichen soll. Und gleichzeitig ist natürlich die Idee, mit isometrischen Reizen auch die Sehne zu triggern. Wir haben in der vorbereitenden Phase auch sehr, sehr lange haltende Übungen, um das halt noch länger vorzubereiten. Also die ersten 4 Wochen machen wir eher so bis 30 Sekunden auch haltende Übungen, einfach um da einen hohen Reiz für den Sehnenapparat zu haben und die auch vorzubereiten.
Für die Verletzungsprophylaxe.
Genau, ja.
Hättest du, es ist jetzt natürlich ein Audio-Podcast, da ist es natürlich manchmal so ein bisschen schwierig, wenn man dann über spezifische Positionen spricht, vielleicht noch ein Beispielfoto, was ich dann in die Shownotes reinpacken könnte?
Ja, kriegen wir auf jeden Fall hin, ja.
Dann packen wir das am Ende der Folge auf jeden Fall da noch mit rein. Als Trainer ist man ja aber nicht nur für die Gestaltung der Trainingspläne zuständig und die Überwachung des Trainings und den normalen Trainingsalltag zuständig, sondern man ist ja auch immer so ein Stück weit, ja, würde ich sagen, fast Psychologe, weil gerade auch im Hochleistungsbereich gehören ja auch Rückschläge und Misserfolge mit dazu, Ziele werden auch mal nicht erreicht. Wie gehst du in solchen Phasen mit deinen Athletinnen und Athleten um? Weil ich glaube, gerade diese Phasen sind ja dann auch wichtig, wenn man eine lange Karriere vor sich hat.
Also ist natürlich so, ich bin jetzt noch ein relativ junger Trainer, deswegen ist es jetzt so da aus krassen Erfahrungswerten zu schöpfen noch ein bisschen schwierig. Aber ich habe natürlich auch mit Athleten, auch beispielsweise auch mit Joshua, schon auch Phasen gehabt, in denen gerade in den Jugendjahren, dem eigentlich immer in einem guten Jahr ein sehr schlechtes Jahr gefolgt ist. Man also dann jedes Mal wieder, ja, am Ende von dem Jahr halt irgendwie, ich zurückblicken musste, was haben wir denn eigentlich jetzt alles falsch gemacht? Also es war immer so eine sehr starke, also wir sind danach mal sehr stark in die Reflexion gegangen und überlegt haben, was haben wir jetzt alles falsch gemacht und was muss sich ändern? Also was muss sich beim Athleten und aber was muss sich auch bei mir als Trainer oder unserem Trainingssystem halt ändern? Also wir hatten, also ich würde behaupten, dass dieser Niederschlag oder die Niederlagen beim Trainer als auch beim Athleten, zumindest bei der Erfahrung, die ich bisher gesammelt hatte, immer dazu geführt haben, dass die Motivation sehr hoch war, diese Fehler nicht nochmal zu machen. Ich hatte bisher jetzt noch nicht diese, also meine Erfahrung jetzt mit so kompletten Niederschlägen ist bisher noch relativ gering. Vielleicht kann ich dazu in folgendem Podcast noch was erzählen.
Na gut, du bist tatsächlich noch ein recht junger Trainer, aber nichtsdestotrotz hast du ja auch schon 15, 16 Jahre oder sogar noch ein paar Jahre mehr Erfahrung als Trainer. Deswegen, aber ich sag mal, es gibt ja auch dann in erfolgreichen Jahren auch mal Rückschläge, ein Wettkampf, der nicht so gut gelaufen ist. Irgendwie, man hat einen Fehler gemacht in einem Lauf und geht vielleicht mit weniger Selbstbewusstsein oder nicht mehr ganz so motiviert dann aus diesem Wettkampf raus, muss aber auch mental fit sein, weil die Saison macht keine Pause. Wie sind da deine Erfahrungen mit deinen Athletinnen und Athleten, um sie dann vielleicht auch nach Rückschlägen wieder aufzubauen?
Das, was ich bisher an Erfahrungen sammeln konnte dazu, ist schon einfach auch, dass der Umgang gerade mit solchen Niederlagen einfach extrem individuell bei den Sportlern ist. Ich habe Sportler, die ich super schnell damit gepackt bekomme, dass die ja aus einer Niederlage herausgehen und eigentlich möglichst schnell zeigen wollen, dass sie es besser können und dass sie sofort eigentlich daraus schon wieder Motivation mitziehen. Und dann habe ich auch Athleten gehabt, die man dann tatsächlich eher so ein bisschen aus dem ganzen Wettkampfprozess kurz rausnehmen muss und im Training nochmal so dieses gewisse Maß an Sicherheit geben muss oder Dinge im Training platzieren muss, wo man weiß, die geben denen Sicherheit, um dann erst wieder ins Wettkampfgeschehen einzugreifen. Also das würde ich schon sehr individuell betrachten, diese Problematik.
Wir haben ja auch eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie lange du schon im Trainergeschäft bist, obwohl du ja noch relativ jung bist. Da würde mich interessieren, wie bist du denn irgendwann mal Trainer geworden?
Ja, genau. Also nach meiner aktiven Laufbahn, die relativ früh eigentlich vorbei war, also mit Anfang 20, habe ich in Köln studiert und wollte eigentlich Lehrer werden und habe dann eigentlich nur nebenbei beim ASV Köln angefangen, in der U16 zu jobben. Und daraus ist aber dann relativ schnell, obwohl ich es am Anfang überhaupt nicht mit gerechnet hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich das extrem gepackt. Und es ist wirklich so von Jahr zu Jahr immer mehr geworden, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass mein Lehramtsstudium eigentlich in meinem Kopf schon längst passé ist und dass ich eigentlich überhaupt gar nicht mehr in dem Modus bin, irgendwann mal in der Schule zu stehen und eine Klasse zu unterrichten. Und genau, und dann bin ich immer weiter da reingewachsen und habe gemerkt, dass das der richtige Weg ist und dann irgendwann alles auf diese Karte gesetzt.
Was hat dich damals so gepackt?
Ich war in einer relativ privilegierten Position, würde ich sagen. Im ASV Köln war damals nicht viel vorhanden und dadurch konnte ich mich sehr, sehr frei entfalten. Also ich konnte eigentlich gemeinsam mit einem Trainerkollegen so die Abteilung nochmal grundlegend mit neu gestalten. Und ja, das hat mich damals total angesteckt. Also wenn du dann auf einmal merkst, als Anfang 20-Jähriger, dass du Dinge selber aufbauen kannst, dann ja, kommst du ein Feuer in dir auf. Und das hatte ich halt damals vorgehabt. Ja. Und habe ich auch heute immer noch. Aber das war damals so der Grundstein für diese ganze Trainerkarriere, würde ich sagen.
Und du selbst warst ja als 400-Meter-Sprinter aktiv. Warst du dann auch am Anfang deiner Trainerlaufbahn auch eher im Bereich nur Langsprint oder war schon immer der komplette Sprint das, was dich da besonders gepackt hat?
Also es ist bis heute so, dass mich Langsprint mehr packt als Kurzsprint. Das liegt einfach daran, dass Langsprint einfach nochmal so eine Ticken komplexer ist. Also dieser metabolische Charakter, der da drin ist und dann auch diese verschiedenen Wege, die nachher so zum Erfolg können. Und ja, sich dazu, da gibt es einfach viel, viel mehr Optionen, wie du das Training aufbauen kannst. Und Ja, das liegt bestimmt auch viel daran, dass ich das selber gemacht habe, diese Disziplin. Aber ich glaube, in allererster Linie ist es wirklich halt eher so dieses, sich damit, im Nachgang habe ich mich einfach sehr viel mit dieser Disziplin beschäftigt und konnte mich auch sehr viel mit meinem Trainerkollegen damals in Köln, Tobias Rüttgers, sehr viel darüber austauschen. Das ist auch seine Leidenschaft, glaube ich, die 400 Meter. Und da dieser gemeinsame Austausch, der hat dann mir auch dieses Feuer für die Disziplin nochmal mehr entfacht.
Aber da liegt mir eine Frage direkt auf der Zunge. Und zwar, wenn man sich die 200 Meter Bestzeit von Joshua anschaut, das ist ja dann auch immer ein recht guter Indikator dafür, was über die 400 Meter rein rechnerisch gehen könnte. Wenn bei dir diese Leidenschaft immer noch so vorhanden ist, gerade auch für den Langsprint, wäre das für euch eine Option, vielleicht mittelfristig zu sagen, wenn das bei den 100, 200 ausgereizt ist, vielleicht auch auf die Viertelmeile zu gehen mit Joshua? Weil mit einer 20 glatt oder einer 19er Zeit kann man ja extrem schnelle 400 Meter Zeiten sprinten.
Ja, man muss dazu ja auch sagen, mit Joshua habe ich ja auch im Langsprint begonnen. Also er hat sich ja eigentlich, es war eher so ein Zufallsprodukt, dass er auch einmal im Kurzsprint gelandet ist, weil er sozusagen nebenbei dann auf einmal eine 10, 16 gelaufen ist. Und ja, genau, klar, also auf jeden Fall, wir haben es schon im Hinterkopf, weil ich glaube auch, dass das Training, was wir aktuell machen, das ist halt schon sehr polarisiert zwischen sehr hochintensiven Schnelligkeitsreizen, aber auch trotzdem noch einen extrem hohen Anteil, glaube ich, für einen Sprinter im extensiven Bereich. Also wir machen wirklich sehr regelmäßig extensive Programme, die ausschließlich so die aerobe Kapazität entwickeln. Und ich glaube, ein bisschen Spezifik, die man machen würde, würde man den relativ schnell wieder zu einem, also müsste man einem, also ich glaube, dass da schon noch ein sehr großes Potenzial ist auf dieser Disziplin. Und dazu gehört aber auch, also muss man auch sagen, also wenn man auch gerade dieses aktuelle Situation bei ihm hat, dass er sich sehr komfortabel da im Kurzsprint positioniert hat, gehört da auch schon einiges dazu, dann zu sagen, so, und ich gehe jetzt nochmal auf die Viertelmeile oder
ja,
greif da nochmal an. Ich glaube, er selber hat das aber auch immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass das nochmal eine Option ist, weil er weiß selber, wenn wir jetzt einen 300-Meter-Tempolauf machen und er da ins Ziel stürmt, dann weiß er selber eigentlich, ja, dass es halt schon auch echt seine Stärke sein kann, diese Disziplin.
Was stehen dann da so für Zeiten auf der Uhr, wenn ihr so 300 Meter I1, I2-Läufe macht?
Ja, der kann schon sehr, sehr niedrige 31er-Zeiten auch rennen im Training.
Also da ist natürlich ist da auch immer ein gewisses Risiko dabei, aber ich glaube, viele Leichtathletik-Fans würden sich auch darüber freuen, wenn es da irgendwann in den kommenden Jahren auch nochmal über die 400 Meter für Joshua an den Start geht. Weil man sagt ja ungefähr, da kannst du mich korrigieren, die 200 Meter Bestzeit oder Season Best mal 2 plus ja, 2,5 oder 4,5 Sekunden, sowas ungefähr um den Dreh.
Ja, schon schön.
Kommt das ungefähr hin oder bin ich jetzt völlig falsch?
Ich meine, wenn er eine 20-0 rennen kann, dann sollte er eigentlich auch relativ entspannt eine kleine 21 anlaufen können.
Ja.
Genau, und ja, wenn er dann halt, sag ich mal, Negativ-Split von 2 bis 2,5 Sekunden auf die zweiten 200 dann rennst, dann klar, dann hast du eine vernünftige 400 Meter stehen. Aber du musst sie auch dann erstmal stehen hinten raus.
Ja.
Das ist
jetzt
nicht gesagt. Aber wie gesagt, er hat auf jeden Fall, denke ich, bringt da schon echt viele Fähigkeiten mit für die Disziplin. Und ich glaube, er hat das auch ein bisschen im Hinterkopf. Ich habe es auf jeden Fall im Hinterkopf. Und wie du auch schon sagst, ich glaube, in Deutschland ist 400 Meter Laufen halt immer noch schon noch ein großes Ding. Und
ja,
ich glaube, die Aufmerksamkeit, die man bekommt für eine Top-Site, das hat man jetzt ja auch gerade bei Jean-Paul Predau gesehen.
Ja.
Das ist in Deutschland einfach echt noch so, glaube ich, die favorisierteste Sprintdisziplin, die wir haben.
Und auch so im Hinblick auf so eine 4x400 Meter Nationalstaffel. Also wenn dann da wirklich 3, 4 zusammenkommen, die extrem schnelle Zeiten laufen können, da könnte schon was richtig Cooles am Ende bei rauskommen.
Ja, ja, wir gucken, was die Zukunft bringt.
Dann belassen wir es erstmal bei dem Gespräch, was in Richtung 400 Meter ging. Ich komme gleich zu den 5 Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Eine Sache habe ich mir aber auch immer noch notiert oder habe ich mir jetzt im Rahmen des Interviews aufgeschrieben. Man hört raus, dass du dich sehr viel weiterbildest, dass du auch offen bist für Neues. Hast du vielleicht den ein oder anderen Buchtipp für vielleicht andere Trainerinnen und Trainer, um zu sagen, hey, schaut euch das mal an. Da kann man sich immer noch mal einiges für das eigene Training rausziehen.
Also ich glaube, was ich jetzt eigentlich so in letzter Zeit vor allem beobachtet hatte, was mir am meisten eigentlich gebracht hatte, war einfach der direkte Austausch mit den betreffenden Trainern. Und ich glaube, das ist auch eigentlich die Sache, die wir eigentlich viel zu wenig so in Deutschland machen. Also ich glaube, wenn man zum Beispiel das so die Erfahrung zumindest gemacht, wenn ich so mit internationalen Trainern mich im Trainingslager einfach den Austausch gesucht habe, dann hat das sofort sehr gut funktioniert und man da super offen über Trainingsmethodik und so weiter gesprochen.
Ja.
Und ich glaube, ich würde vor allem einfach mehr Mut so zum Austausch untereinander. Das bringt viel, viel mehr, glaube ich, als jetzt nur in die krasse Literatur, also jetzt in die Literatur reinzugehen. Also ich meine, klar, ich bilde mich auch weiter, indem ich auf die klassischen Portalen unterwegs bin, mir alles mögliche von Alters reinziehe, ständig Just Fly Podcasts mir reinziehe. Aber ich glaube, gerade der Austausch mit den Trainern selber, der bringt am allermeisten. Also der und das müssen wir auch versuchen zu forcieren in Deutschland. Deswegen finde ich auch die Plattform von deinem Podcast und dass du auch Trainer dort zu Wort kommen lässt, die dann ihre Methodiken darlegen müssen oder können dürfen, total wichtig.
Mir kam jetzt auch gerade der Speed Summit von Thomas Czarnecki nochmal in den Sinn, weil das ja im Prinzip auch genau so eine Plattform war, beziehungsweise ist. Es gibt ja auch dann auch immer einen praktischen Teil und es wird ja auch immer dazu angeregt, dass man sich austauscht unter den Trainerinnen und Trainern. Also im Prinzip mehr solche Veranstaltungen für auch vielleicht andere Disziplinen.
Genau, also die Initiative von Thomas ist zum Beispiel auch, geht genau in diese Richtung. Und genau sowas müssen wir eigentlich, glaube ich, mehr machen in Deutschland.
Das würde ich genauso unterschreiben. Und dann hoffe ich, dass wir zwei uns vielleicht in diesem Jahr auch persönlich beim Speed Summit treffen. Bist du da? Ich werde auf jeden Fall im September bei Thomas am Start sein.
Ja, ich habe mit Thomas schon letzte Woche gesprochen darüber. Ich versuche es auch einzurichten. Das ist immer dieser etwas problematische Septembermonat, wo Trainer gerne ihren Urlaub machen. Aber ich versuche es trotzdem einzurichten. Also vielleicht habe ich es dieses Jahr ein bisschen früher im August los, Urlaub zu fahren. Dann bin ich dann im September da am Start.
Dann kommen wir jetzt zu den 5 Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was rückblickend dein schönster Erfolg als Trainer war? Jetzt auch völlig unabhängig von der Platzierung oder von dem Ergebnis. Einfach an dem die schönsten Emotionen hängen.
Ja, also der Rekordlauf von Josh in Kassel war natürlich schon überragend vom Gefühl. Das hat mich schon sehr gepackt. Aber noch intensiver war für mich eigentlich die deutsche Meisterschaft im Jahr davor. In Berlin. Da lief es jetzt für Joshua nicht ganz so gut, weil er leider disqualifiziert worden ist nach dem Titelgewinn, weil er die Bahn verlassen hatte. Aber ansonsten hatte die komplette Gruppe einfach so durch die Bank performt. Also ich weiß gerade gar nicht, welcher Athlet dort ohne persönliche Bestleistung nach Hause gefahren ist aus der Gruppe. Ja. Und das war so ein Flow. Du warst auf dem Aufwärmplatz und es kam so ein Ding nach dem anderen. Und das war so bisher mein Highlight.
Merkt man das schon im Vorfeld von so einem Wettkampf, dass da irgendwas in der Luft liegt?
Ja, ich habe auf jeden Fall die Beobachtung, so ist, dass sich manchen Saisons das manchmal so einfach so in so einer Gruppendynamik dann auch einfach so hochschaukelt. Und das war in dem Jahr auf jeden Fall der Fall.
Also, dass sich da auch viel im Kopf abspielt und neben den eigentlichen Trainingsleistungen wie Kraftwerten, Schnelligkeitswerten auch so diese Motivation innerhalb der Gruppe dann nochmal so ein bisschen hochschaukelt.
Ja, definitiv. Ja.
Und auf der anderen Seite, was war vielleicht eine schwierige Zeit oder eine herausfordernde Zeit?
Herausfordernde Zeit, ja, war tatsächlich dieser Sommer, war ein bisschen herausfordernder für mich. Einfach weil ich im Vorfeld mit Athleten sehr wenige schwere Verletzungen erfahren hatte. Also ich kann mich eigentlich an so gut wie keine schwerere Verletzung von meinen Athleten erinnern. Aber ich habe diesen Sommer einfach mit bei Jenny Montag und auch bei Judith Franzen einfach 2 wirklich schwerere Verletzungen erlebt, was mich schon auch dann auch definitiv ziemlich geerdet hat, auch wenn in der gleichen Saison Joshua einen deutschen Rekord geknackt hat. Also das ist schon, also ich finde das auch einfach die schlimmste Erfahrung, die du als Trainer machen kannst, wenn du auf einmal merkst, so ist nicht wegen deinem Training, aber dein Training hat auf jeden Fall nicht dazu beigetragen, dass die Verletzung verhindert wird. Ja. Und das ist so, das hängt dann schon ziemlich einem nach, wenn das passiert.
Wie geht man damit um? Versucht man zu analysieren, was dann vielleicht auch die Gründe dafür waren oder wie man das in Zukunft irgendwie, weiß ich nicht, durch andere Verletzungsprophylaxe verhindern kann? Oder, also ich meine, am Ende des Tages ist es im Hochleistungssport auch immer so ein Stück weit das Berufsrisiko. Man geht immer ein bisschen über die Grenzen hinaus, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da auch immer dann am Ende des Tages so ein bisschen mit reinspielt, wie kann man das in Zukunft verhindern oder vielleicht auch den Heilungsprozess beschleunigen.
Ja, 100%. Also ich würde schon sagen, jetzt zum Beispiel bei den beiden Verletzungen im Sommer, da hat mir im Nachgang schon auch mit den Ärzten, den Therapeuten, aber auch im Trainerteam das versucht zu analysieren und dann auch dementsprechend halt die Weichen gestellt im Training und das neu aufgearbeitet und sind auch, denke ich, auf dem richtigen Weg dann gewesen und sind immer noch auf dem richtigen Weg. Aber wie du es auch schon sagst, das ist halt teilweise so, dass diese Verletzungen ja dann doch echt unerwarteter gekommen sind, als ich es gedacht habe. Und das ist halt in einer gewissen Weise, wie du es schon sagst, das ist halt leider Gottes bis in gewissem Maße einfach auch ein Berufsrisiko. Klar, man muss auch clever und smart trainieren und aus den Fehlern lernen, aber in einer gewissen Weise ist es halt leider Gottes auch irgendwo ein Risiko, was immer mitfährt. Ne?
Dann schauen wir nochmal kurz auf die grundsätzlichen Trainingsinhalte. Und da ist immer eine Frage, was ist denn vielleicht so, was in deinem Trainingsplan, auf das du dich ganz besonders freust? Also wo vielleicht auch im Training so ein bisschen Wettkampfstimmung aufkommt oder du ja noch besser gelaunt als sonst dann auf dem Platz stehst?
Also als Trainer ist es auf jeden Fall für mich die Top-Speed-Einheiten. Also das ist für mich so, dass, also wenn ich im fliegenden Bereich mit Athleten arbeiten kann, das macht mir am meisten Spaß. Also das ist so, doch das ist das, wo ich, glaube ich, auch am meisten Erfahrung so in der Vergangenheit sammeln konnte und mich auch am sichersten fühle. Und ja, die Sessions machen mir richtig Bock, doch.
Und auf der anderen Seite, was sind so Inhalte, von denen du weißt, die sind wichtig vielleicht für die Verletzungsprophylaxe oder für den Aufbau der Grundlage, aber ja, besonders spannend sind die jetzt für dich als Trainer, nicht?
Also ich tatsächlich alle Sachen, die so Verletzungsprophylaxe angehen, also ich meine so die klassischen Dinge jetzt, so Athletiktraining und so weiter, da bin ich tatsächlich auch ein großer Fan von. Also da kann ich mich auch gerne reinfuchsen, auch in die kleinsten Fußübungen und so weiter. Da habe ich schon irgendwie so ein Faible für, dass mir das irgendwie Spaß macht. Ja, also ich bin so klassisches Krafttraining, das ist jetzt nicht das, was mich so richtig packt. Aber im Grunde gehe ich eigentlich jeden Tag super gerne zur Arbeit und feiere jede Einheit, die wir machen.
Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Und die ist immer, was würdest du jungen Athleten, vielleicht auch jüngeren Trainern oder vielleicht deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
Ja, meinen früheren Ich würde ich auf den Weg mitgeben. Entscheid dich früher nicht Lehrer zu werden und setz alles auf die Karte Trainer. Und dann würde ich mir, glaube ich, sagen, dass ich noch mehr bei anderen Trainern hätte hospitieren sollen, gucken sollen, mich mit denen austauschen sollen. Also gerade so in diesen jungen Jahren, ne, wenn man halt noch gerade so die ersten Gruppen, Trainingsgruppenerfahrungen sammelt, da hat man einfach noch so diese Kapazität und auch noch irgendwie so ein Standing, dass man halt ohne weiteres auch bei Trainerkollegen hospitieren kann. Und ja, irgendwann verliert man halt natürlich so diesen Punkt in seiner beruflichen Laufbahn, wo man das halt gut einpacken kann. Das würde ich noch mehr machen. Ja.
Jetzt habe ich tatsächlich doch noch eine Frage. Du hast gesagt, du hättest dich früher dazu entscheiden sollen, das Lehrerstudium an den Nagel zu hängen und dich voll auf die Karte Trainer zu konzentrieren. Gab es da einen Schlüsselmoment?
Also ich glaube, von beiden Seiten aus ja schon. Also ich würde schon tatsächlich sagen, das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ich habe da einen Athleten vor mir, wo ich merke, okay, das geht jetzt schon, mit dem kann man wirklich langfristig planen, weil der einfach so ein Potenzial mit sich bringt. Das war auch dann Joshua, das war schon sehr entscheidend für mich, so dass ich dann 2013 angefangen habe, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und das andere war so die ersten Praktikas-Erfahrungen, als ich dann vor der Klasse gestanden habe und gemerkt habe, ja, also ist nicht unbedingt mein Weg wahrscheinlich. Ja.
Die sind nicht ganz so motiviert wie die Athleten auf dem Sportplatz.
Nee, das genau. Leider Gottes zumindest nicht in den Klassen, wo ich da unterwegs war.
Ja. Dann bedanke ich mich nochmal für deine Zeit, Janik. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir die Folge aufzunehmen. Und ja, vielleicht sehen wir uns bald auf dem Speed Summit.
Ja, vielen Dank. Es war auch für mich eine tolle Erfahrung. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich bald auch mal persönlich.
Und das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge vom MeinAthlet Leichtathletik Podcast. Nochmal ein riesiges Dankeschön an Janik Engel dafür, dass er die Einsichten in sein Training und seine Trainingsstrategien mit uns geteilt hat. Es ist immer wieder spannend zu hören, wie es so in den einzelnen Trainingsgruppen aussieht. Und falls euch die Folge genauso gut gefallen hat wie mir, hinterlasst doch eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcast und abonniert das. Und falls euch die Folge genauso gut gefallen hat wie mir, abonniert den Podcast und hinterlasst eine Bewertung bei Spotify oder auch bei Apple Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.